Hinken auf beiden Seiten, das ist das Thema, worunter wir uns heute Nachmittag versammeln. Worum geht es dabei? Es geht dabei um die Nachfolge als Christ. Sind wir denn zur Nachfolge aufgerufen oder müssen wir uns, nachdem Gott einen ersten Anstoß gegeben hat, uns selbst den Weg zur Ewigkeit suchen? Nein, nein, wir sind schon zur Nachfolge aufgerufen. Denn was sagt der Herr Jesus? Matthäus 16, Vers 24. Wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Und wenn wir das gehört haben jetzt, dann merken wir, dass Nachfolge Konsequenzen hat. Es steht hier, er verleugne sich selbst. Wer tut das schon gerne von Natur aus? Und nehme sein Kreuz auf sich. Und dann erst kann man dem Herrn nachfolgen. Nachfolge hat also Konsequenzen. Nachfolge Jesu ist eine klare Angelegenheit. Und weil sie so klar ist, deshalb hat Matthäus oder deshalb ist Matthäus auch direkt und unmittelbar in Klarheit gefolgt. Stellt euch vor, dort saß er in seinem Zollhaus und der Herr Jesus kommt vorüber und spricht ihn an und sagt, folge mir nach. Jetzt wären ja eigentlich 1000 Fragen fällig gewesen. Und wir lesen von keiner einen Frage, sondern wir lesen nur, und er stand auf und folgte ihm nach. Das ist sehr einfach und ungeheuer klar. Und wir wollen uns fragen, ist unsere Nachfolge auch so klar? Oder hinken wir auf beiden Seiten? Das wäre diese unklare Nachfolge. Ich möchte über unser heutiges Thema ein Wort stellen aus dem Alten Testament. Das bedeutet aber nicht, dass es uns im Neuen Testament nichts zu sagen hätte. Nein, in diesem Wort kommt im Grunde Gottes Art zum Ausdruck und die gilt immer auch noch im Neuen Testament. Das Wort steht in 1. Könige 18, Vers 21. Und Elia trat zum ganzen Volk hin und sagte, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann folgt ihm nach. Wenn aber der Baal, dann folgt ihm nach. Aber das Volk antwortete ihm kein Wort. Aus diesem Vers geht hervor, Gott liebt nicht das Halbe. Das Halbe ist nicht Gottes Art. Aber der Mensch, er liebt das Halbe. Nicht jeder, aber doch mancher. Mancher möchte sich für nichts richtig entscheiden. Er möchte sich vielmehr etwas entscheiden. Und gerade auch im geistlichen Bereich sehen wir dies. In manchen anderen Bereichen ist es klar, dass man sich entscheiden muss. Es scheint aber so, als ob man im geistlichen Bereich da so eine Grauzone hätte. Dass man sich für nichts richtig zu entscheiden hätte, das stimmt aber nicht. Und da denke ich, sollten wir doch mal die ganz normalen, praktischen Beispiele des Alltags nehmen. Wenn wir mit einem Zug von Stuttgart nach München fahren wollen, dann müssen wir uns wohl entscheiden, dort einzusteigen. Oder könnten wir sagen, nun, wir entscheiden uns nur etwas, in diesen Zug zu steigen. Wie sähe das aus? Selbst wenn ich mit dem halben Körper noch zum Zuge hinaushinge, hätte ich mich doch entschieden, mit diesem Zug zu fahren. Es geht nicht, ich kann mich nicht etwas entscheiden, mit dem Zug zu fahren. Ich kann mich auch nicht etwas entscheiden, zu heiraten. Ich kann nicht sagen, ich werde, so ganz weiß ich nicht, ich werde mich etwas entscheiden, diese Frau zu heiraten. Das geht nicht. Entweder ich heirate oder ich heirate nicht. Und so ist es auch im Geistlichen. Man muss sich schon entscheiden, aber das liebt der Mensch oft nicht. Und so war es auch zu der Zeit des Elia hier. Das Volk und allen voran, ihr König Ahab, sie dienten dem Baal. Wer war das denn, Baal? Obwohl, das muss ich noch sagen, sie vom lebendigen Gott wussten. Es waren ja keine Heiden hier, zu denen das Wort geredet wurde. Sie wussten vom lebendigen Gott, aber sie dienten dem Baal. Wer war dieser Baal? Baal, das heißt Herrscher, Gebieter, der Mächtige. Und damit wurden gegebenenfalls auch mehrere kanaanitische Götter benannt. Aber ihr Oberster, der Sturmgott, wurde hauptsächlich damit benannt. Dieser nun sollte zuständig sein für den Wind, für den Regen und die Fruchtbarkeit des Landes, nicht? Es war ein Götze. Und zu dem beteten sie. Aber offensichtlich nicht nur. Sonst hätte ja der Herr durch Elia dieses Wort nicht so reden können, dass sie auf beiden Seiten hinkten. Nein, sie wollten auch noch etwas an den lebendigen Gott glauben. Sie wollten sich nicht ganz für die eine Seite entscheiden, aber auch nicht ganz für Gott. Sie wollten also im Grunde beides. Etwas lebendiger Gott und auf der anderen Seite etwas Baal. Und wenn wir das nun in unsere heutige Zeit übertragen, in den neuen Bund, wie müssten wir es oder könnten wir es dann formulieren? Nun, man möchte weiterhin etwas Welt, aber auch etwas Christus. Und unter Welt fällt alles das, was nicht zu Gott passt. Geht das, etwas Welt und etwas Christus? Wenn wir nur den zu Anfangs verlesenen Vers bedenken, wo der Herr Jesus sagt, wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Da kann man nicht etwas Welt und etwas Christus betreiben. Es geht nicht. Man muss sich schon für etwas entscheiden. Aber so war es auch bei dem Volke. Sie wollten sich nicht richtig entscheiden. Sie wollten sich gern für beides entscheiden. Und genau in diese Lage hinein tritt Elia auf. Eines Tages trat er auf und dann sprach er diesen einen Vers. Ich will uns noch mal lesen. Und Elia trat zum ganzen Volk hin und sagte, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann folgt ihm nach. Wenn aber der Baal, dann folgt ihm nach. Aber das Volk antwortete ihm kein Wort. Wer ist von diesem Vers betroffen? Von diesem Vers ist heute, hier und heute noch betroffen. A, die eine Gruppe, die sich einmal für Christus entschieden hat, aber wo es immer lauer wird im Laufe der Zeit. Das ist die eine Gruppe. Und die andere Gruppe, das ist die, die sich noch nie für Christus entschieden hat, aber sehr wohl davor steht und sich fragt, ob sie sich nicht doch für Christus entscheiden sollten. Aber so richtig weiß man es auch nicht. So etwas entschieden fühlt man sich vielleicht auch schon, aber eben nur etwas. Das ist die zweite Gruppe. Für diese beiden Gruppen gilt das Wort. Und ich möchte es heute in vier Punkte aufteilen, dieses Wort. Ergibt sich so aus dem Bibelvers. Der Punkt 1 heißt, auf beiden Seiten hinken. Wie sieht das aus? Der Punkt 2 ist der Entscheidungsruf, den Elia ausspricht. Wenn der Herr Gott ist, dann folgt ihm nach. Wenn aber Baal, dann folgt ihm nach. Der Punkt 3 wird sein, das Volk antwortete ihm kein Wort. Und der Punkt 4, Wie lange noch? Damit fängt unser Vers an, nicht? Wie lange? Das will ich aber an das Ende stellen. Wie lange noch in diesem Zustand? Also diese vier Punkte. Erstens, auf beiden Seiten hinken. Wie sieht das aus? Dieser Punkt wird den längsten Zeitraum in Anspruch nehmen. Wie sieht das aus, auf beiden Seiten hinken? Ich will es uns einfach nochmal klar machen. Das sieht so aus. Auf der einen Seite will man dem lebendigen Gott nachfolgen. Dies eine Bein, ja, ich sage jetzt mal das linke, das rechte nehmen, ich nehme jetzt mal das linke, mit dem wollen wir dem lebendigen Gott nachfolgen. Aber man ist eben nur halb bei der Sache. Man will nur mit diesem einen Bein Gott nachfolgen. Das andere Bein gehört der Welt. Und jetzt können wir uns vorstellen, wie dieser Gang nun auf Seiten Gottes aussehen wird. Wir sind jetzt auf der Seite Gottes, ja, auf der Nachfolge, wo man ihm nachfolgen will. Das Bein, das der Welt gehört, das kann man ja beim Gehen nicht richtig einsetzen, wenn man dem Herrn nachfolgt. Das kommt nur so zum Einsatz, dass man gerade einen Schritt nach vorne kommt. Mit dem anderen darf man ja richtig gehen. Aber wir merken, das geht ja gar nicht. Also, man hinkt auf der Seite Gottes ganz stark. Und jetzt kommt die andere Seite. Mit dem rechten Bein, das gehört der Welt. Mit diesem Bein möchte man in der Welt wandern. In der Welt und ihrer Lust. Mit Welt ist das gemeint, was eine Abkehr vom lebendigen Gott bedeutet. Es bedeutet in Sünde leben. Es bedeutet die Heiligung nicht nachjagen. Das alles ist Welt. Es gibt da ganz verschiedene Stufen von Welt. Also mit diesem einen Bein möchte man in der Welt gehen. Aber da man doch ein schlechtes Gewissen hat. Und das spürt man gegebenenfalls eben bei solchen Leuten, die irgendwo beides wollen. So ganz möchten sie Gott ja nicht absagen. Sie haben ein schlechtes Gewissen. Deshalb haben sie das andere Bein noch für Gott übrig. Aber jetzt sind sie ja in der Welt. Jetzt wollen sie dort vorankommen. Aber sie können das Bein, das Gott gehört, natürlich nicht richtig einsetzen. Es wird nur so eingesetzt, dass man gerade einen Schritt nach vorne kommt. Also, wie ist der Gang in der Welt? Man hinkt. Also man hinkt auf der Seite Gottes und man hinkt auf der Seite der Welt. Man hinkt auf beiden Seiten. Merken wir, das ist eigentlich das Bild, das hier Elia sagt. Es ist nicht nur ein Hinken auf einer Seite, es ist ein Hinken auf beiden Seiten. Man ist weder etwas für Christus, noch ist man etwas für die Welt. Man ist eigentlich für niemand richtig brauchbar. Ich will uns mal eine Begebenheit erzählen, die Spurgeon erlebt hatte. Er war damals noch ein junger Prediger und predigte zu dieser Zeit noch in Water Beach, aber er hat es später erst erzählt. Und zu dieser Zeit kam ein gewisser junger Mann in die Versammlung und er schien vielversprechend zu sein und man nahm ihn auch auf. Man dachte, es sei wohl ein Gläubiger, aber er hatte in seiner Vergangenheit immer gerne an einem Fest dort teilgenommen, das einmal im Jahr stattfand. Und dieses Volksfest fand natürlich auch in diesem Jahr statt, wo er sich entschieden hat, Christus nachzufolgen. Und dann kam der Tag dieses Festes und er erlag der Versuchung. Ich möchte mal ganz kurz einschieben. Vielleicht ist das für viele Christen überhaupt gar kein Beispiel mehr, dass man sagt, was soll das? Kann doch ruhig dahin gehen. Nein, nein, das war damals schon eine Sache, dass man da nicht hinging. Also dieser Mann erlag aber der Versuchung, ging dorthin und er befand sich dann an diesem Abend in dem großen Saal des Gasthauses. Da wurde sicher viel getrunken und da hat er sicher auch früher viel getrunken. Und was immer sonst dort noch stattfand an diesem Abend. Dort ging er durch die Reihen in diesem großen Gastsaal. Und Spurgeon sagte, als ich dann erfahren hatte, was die Wirtsfrau mit ihm hat geschehen lassen, oder sie hat es angestoßen, war ich ihr zu innigem Dank verpflichtet. Was war denn geschehen? Nun, als er so durch diesen Saal ging, bemerkte diese Frau ihn, kannte ihn ja wahrscheinlich noch von früher. Und da sagte er, ja, sagte sie, ja, hallo, sind Sie hier? Sie sind doch einer von Spurgeons Gesellschaft. Was haben Sie denn hier zu tun? Schämen Sie sich, das ist keine Gesellschaft für Sie, sagt ihm die Welt. Und dann hat sie noch was gesagt. Jungs, nehmt ihn und werft ihn zum Fenster raus. Nun ja, ich denke, es war das Erdgeschoss. Nicht, dass wir das nachahmen sollten, aber so war es. Ich erzähle eine Geschichte, eine Begebenheit hier. Man hat ihn dort zum Fenster hinausgeworfen. Er hat es aber offensichtlich unbeschadet überlebt, dort aus dem Erdgeschoss, wie ich denke. Nun, jetzt war er draußen. Und Spurgeon sagte, an jenem Freitag hat man ihn dort zum Fenster hinausgeworfen. Und am Sonntag haben wir ihn vor die Tür gestellt und haben ihn aus dem Gemeindebuch ausgetragen. Ist aber hart, oder? Nun, ich denke ja schon, dass dieser Mann nicht Buße getan hat darüber, nicht? Denn ansonsten sollte die Sache natürlich anders aussehen. Dem, der umkehrt von einer Sache, die er verkehrt gemacht hat, wo er der Sünde erlegen ist, wer in Reue davon umkehrt, dem wollen wir natürlich die Hand reichen. Gott tut es ja auch. Aber dies wird wohl nicht so gewesen sein. Und so war er weder dort anerkannt, noch war er da anerkannt. Ja, die Welt spöttelte über ihn, wenn sie ihn draußen gehen sah. Und die Gemeinde mied ihn, denn sie hielt ihn für einen Heuchler. Und Spurgeon sagte, und ich vermute, es war auch einer. Ach, und da meinte er, hätte er sich ganz für die Welt entschieden, dann hätte die Welt etwas aus ihm gemacht. Aber da er sich für nichts richtig entscheiden konnte, hatte er ein elendes Leben. Das war das, was dann danach kam. Man hat sich mal für Christus entschieden, aber irgendwie wollte man doch nicht so richtig. Und das ist ein elendes Leben. Man ist der Welt nichts und man ist auch Gott nichts. Das ist halb und halb. Spurgeon ruft auf, O ihr, die ihr weder für Christum noch für den Teufel seid, niemand wird euch lange achten. Ihr seid wie die Meereswoge, die vom Winde hin und her getrieben wird. Und genau so ist es. Das heißt, auf beiden Seiten hinken. Aber ich will uns ja nicht nur eine Geschichte darüber erzählen, sondern wir dürfen in die Bibel schauen. Und wir werden in der Bibel merken, dass uns die Bibel darauf hinweist, auf diesen Zustand. Und ich will uns jetzt zwei Beispiele aus der Bibel nennen, die für beide Gruppen eben sind. Für die eine Gruppe, das erste Beispiel, die schon entschieden waren, dem Herrn nachzufolgen und es doch nicht waren. Und das andere Beispiel, Menschen, die sich eigentlich noch nie für den Herrn, sind beides Beispiele aus dem Alten Testament, also für Gott entschieden haben, aber wo es dann hinterher auch halbe war. Wir dürfen dies aber ohne weiteres auch wieder in unsere Situation als Christen hineinleuchten lassen. Also das erste Beispiel für bereits Entschiedene. Wir lesen davon am Berge Sinai. Dort waren sie versammelt, das ganze Volk Israel, und Mose stieg auf den Berg hinauf, um mit Gott zu reden. Und kaum war er weg, so ein paar Tage haben sie schon gewartet. Aber dann steht in der Bibel, und als das Volk sah, dass Mose verzog, von dem Berge herabzukommen, da versammelte sich das Volk zu Aaron und sie sprachen zu ihm, auf, mache uns einen Gott, der vor uns hergehe. Ja, sag mal, darf das denn wahr sein? Das waren doch keine Heiden hier. Wisst ihr, was dieses Volk erlebt hatte mit ihrem Gott? Sie haben erlebt, wie Gott in mächtiger Weise in Ägypten eingegriffen hatte, gezwungen durch eine starke Hand, heißt es. durfte Israel ziehen. Das haben sie gesehen mit ihren Augen. Das brauchten sie nicht glauben, das haben sie gesehen. Sie haben gesehen, wie das Rote Meer sich geteilt hat und sie hindurchgegangen sind. Das brauchte man nicht glauben, das haben sie gesehen. Sie wurden auf Adlersflügeln getragen bis zu diesem Punkt hin. Und Mose sollte ihnen vorlegen, und er legt es ihnen vor, dass sie Gottes Eigentum sein sollten aus allen Völkern. Ja, dass sie ihm ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein sollten. Wisst ihr, dieses Wort gibt's im Neuen Bund auch. Wir als Christen sollen ein Königreich, also ein Reich von Königen und Priestern sein. Das sagt uns die Bibel. Das passt genau auch auf uns. Das sollten sie sein. Und dieses Wort legte Mose ihnen vor. Und was war die Antwort, die das Volk gab? Die Antwort war: Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Dann führte Mose sie hinzu. Und dann geschahen Donner, Blitze, schwere Wolken, Posaunenschall, das ganze Volk zitterte. Mose führte sie Gott entgegen an diesem Berg. Und es steht in der Bibel, 2. Mose 19 steht das. Und der ganze Berg Sinai rauchte darum, dass der Herr auf ihn herabstieg im Feuer. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens und der ganze Berg bebte sehr. Das hatten sie gesehen. Und jetzt? Auf, mache uns ein Gott, sagten sie zu Aaron, der vor uns hergehe. Denn dieser Mose, der Mann, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, wir wissen nicht, was mit ihm geschehen ist. Mal einen kurzen Abstecher. Was hatten Sie eigentlich für ein Verhältnis zu Mose? Merken wir, wie Sie über ihn reden. Dieser Mann, der uns aus dem Land Ägypten geführt hat. Also mich hat das etwas erinnert, als wenn ein Sohn vielleicht über seine Mutter oder über den Vater wie feucht redet, bleiben wir jetzt mal bei der Mutter, die Frau da hinten dort, die kann euch etwas sagen. Und dann ist die Frau da hinten dort die Mutter, die eigene Mutter. So redet man nicht. Da redet man doch was ehrerbietiger. Aber das zeigt das Verhältnis, das man hat. Seht, und so ein Verhältnis hatten sie scheinbar auch zu Mose. Warum denn? Weil sie kein richtiges Verhältnis mehr zu Gott hatten. Deshalb war ihnen der Mann, der Gott von Herzen nachfolgte, auch lästig. Und deshalb redeten sie so, dass einem scheint, als wenn sie mit ihm kaum etwas zu tun hätten. Das hängt zusammen. Also die Aufforderung nun an Aaron, mach uns einen Gott. Ja, da stand er, der Aaron. Wisst ihr, der Aaron hatte ja keine einfache Stellung, nicht? Das können wir uns doch vorstellen, oder? Wir lesen da ja vielleicht so drüber weg. Da standen vor ihm die Hunderttausende. Und sie sagten, auf, mache uns ein Gott, ja, auf, haben sie gesagt. Und da stand er da, so ganz alleine. Das war nicht einfach. Was sollte Aaron denn jetzt machen? Und Aaron sprach, gebt mir eure goldenen Ringe, nicht? Die Frauen hatten welche in den Ohren, die Töchter, die Söhne auch, nicht? Ist nichts Neues. Gebt sie mir her. Ja, was wollte er denn jetzt machen? Was wollte er damit denn jetzt machen? Dann fing er an, nicht, und hat dieses Gold, musste er ja wahrscheinlich erstmal einschmelzen. Und dann hat er angefangen mit seiner Hand daraus, und mit dem Meißel steht hier, ein gegossenes Kalb zu machen. Da kam wahrscheinlich immer mal jemand vorbei und hat sich das angeschaut. Und da war er am Basteln. Was bastelte er denn dort? Er bastelte den neuen Gott Israels. Das darf doch wohl nicht wahr sein, oder? Ja, ob Aaron denn geglaubt hatte, dass er hier wirklich einen Gott baut? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Glaube ich auch nicht. Hat Aaron auch nicht geglaubt. Mit Sicherheit nicht. Aber er hat sich gesagt, ich mach's jetzt mal. Aaron wollte mit Sicherheit nicht, dass dieses Kalb angebetet wurde. Aaron hätte das Kalb auch nie selbst anbeten wollen. Ich weiß nicht, was er gedacht hat, aber ich darf mal eine Vermutung aussprechen. Vielleicht war es ja so. Vielleicht hat er sich gedacht, nun ja, ich mache das jetzt mal. Ich werde dem Volk zu Willen sein. Ich werde ihnen jetzt hier ein Kalb bauen und dann hat sich das schon, die erste Erregung gelegt. Und dann nehmen wir das, dann stellen wir das da hinten, hinter die Ecke, in die Ecke dort, irgendwo, wo man es verstecken kann. Und vielleicht legen wir noch ein Tuch darüber und dann hat das Volk das wieder vergessen. Nicht? Die reden heute so und morgen so, so machen wir's. Vielleicht hat er ja so gedacht. Aber da hat er sich doch getäuscht, dass das Volk so denken würde. Denn kaum war er fertig damit, da ging's weiter, da sagten sie plötzlich, das ist dein Gott, Israel, der dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Oh, da wurde es Aaron aber anders. Kann ich das so sagen, dass ihm er anders wurde? Ich denke schon, denn wir können ja in der Bibel nachlesen, was Aaron direkt darauf tat. Kaum hatten sie dies ausgesprochen, hat Aaron nicht gesagt, ja, ja, das ist jetzt euer Gott. Es ging zu weit. Da sagte er, da fing er an, einen Altar zu bauen. Na, das war doch wohl ein Altar des Herrn, nicht? Denn er sagt danach, also steht in der Bibel, und als Aaron es sah, baute er einen Altar vor ihm und Aaron rief aus und sprach, ein Fest dem Herrn ist morgen. Also das ging zu weit, so wollte er es nun auch nicht haben. Und deshalb sagt er, ein Fest des Herrn ist morgen, dem Herrn, morgen. Ja und heute, was war denn heute? Nun heute war ein Fest des goldenen Kalbes. Morgen dann ein Fest des Herrn. Naja, ist doch auch was, können wir damit nicht zufrieden sein. Heute macht die Christenheit dies und morgen macht sie halt was anderes, nicht? Sie kann sowohl fromm sein, aber sie kann sich auch sehr gut in der Welt bewegen. Wie sah denn das Fest des Herrn am nächsten Tag aus? Wissen wir, wie das aussah? Wollen wir uns mal anschauen, wie das Fest des Herrn aussah? Und sie standen des folgenden Tages früh auf und opferten Brandopfer und brachten Friedensopfer. Naja, es war doch was. Gottesdienst, könnten wir doch sagen. Aber es geht aber weiter. Und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um sich zu belustigen. Das war das Fest des Herrn. Es könnte in der heutigen Zeit genauso sein. Es ist im Grunde so. Auf beiden Seiten hinken. Das ist dieses Beispiel. Und wisst ihr, wenn wir heute in die Reihen der Gläubigen schauen, sehen wir viele, die so hinken. Sie wollen von allem etwas. Ja, es geht hinein bis in die evangelikalen Kreise, leider. Je mehr Jahre darüber hinweggehen, ich las etwas von einer größeren christlichen Veranstaltung, ist schon Jahre her, wo dies geschehen ist. Aber das sollte auch mehr was für junge Leute sein. Und da gab es dann auch eine Einlage, die hieß Jesus Dance Experience, also Jesus Tanz Erfahrung, die Tanz- und Hip-Hop-Party mit Jesus im Mittelpunkt. Wir dürfen das mal auf uns wirken lassen und sie standen auf, um sich zu belustigen. Party bis zum Abwinken wurde angekündigt. und Humorwitz, Spaß ohne Pause. Ich bin kein Mensch, der nicht mal einen Scherz machen könnte, darum geht's auch gar nicht. Aber wisst ihr, wenn das Programm für unsere christlichen Veranstaltungen sein sollte, dann sind wir aber doch weit heruntergekommen, würde ich mal sagen. Und sie standen auf, um sich zu belustigen. Wisst ihr, es fängt aber immer klein an. Es fängt immer klein an. Es fängt sicher so an, dass sich der Christ, wir wollen es doch mal jeder auch auf sich beziehen, dass er sich von Gott immer mehr abwendet und immer mehr das sucht, was in der Welt ist. Er sucht dort etwas, weil er scheinbar doch noch nicht genug gefunden hat. Es geht aber immer schrittweise. In der Freizeit tut man plötzlich Dinge, die man früher nicht getan hätte. Und wenn man diese zunächst, Dinge, über die man sicher noch streiten könnte, getan hat, wird das auch langweilig. Da muss man einen Schritt weitergehen. Nicht heute ist ja kein Problem mehr, dass die Christen ins Kino gehen. Ist eigentlich kein Problem mehr, nicht? Ich denke, es ist schon ein Problem. Früher war das eigentlich klar unter entschiedenen Christen, dass da, wo die Welt ihre Filme zeigt, eigentlich ein Christ doch nichts verloren hat. Heute ist das überhaupt nicht mehr klar. Es fängt aber so an. Ja, es fängt schon etwas eher an. Und so geht's Stück für Stück weiter. Das macht sich auch bemerkbar an der Kleidung. Die wird dann immer, zwar Stück für Stück, aber mit Sicherheit unanständiger. Und man merkt gar nichts mehr dabei. Überhaupt die ganze äußerliche Erscheinung ändert sich plötzlich. Das ist doch nicht schlimm. Oh, wisst ihr, wir wollen aufpassen. Wir stehen nicht vor Menschen. Wenn das alles nur ist oder wenn man nur so der Spur nach lebt, weil vielleicht der oder jener, vielleicht dieser oder jener Älteste das nicht will, ach, dann ist das ein schlechtes Zeichen. Wir sollten es doch aus eigener Überzeugung nicht tun oder aber tun. Aber dann auch die Konsequenz ziehen und nicht immer auf beiden Seiten hinken. Das ist ja das Problem. Also dieses Volk, um wieder darauf zurückzukommen, auf der einen Seite hatten sie ihre Friedensopfer, aber auf der anderen Seite steht ihr, sie setzten sich nieder, um zu essen und zu trinken und sie standen auf, um sich zu belustigen. Das ist eine Umschreibung, da haben sie halt irgendein Volksfest gemacht. Jetzt wollen wir nur noch wissen, was hat denn nun Gott dazu gesagt? Ist ja ganz wichtig. Es hätte ja sein können, Gott sagt, gestern hatten sie dem goldenen Kalb gedient, aber heute haben sie mir ja schließlich gedient. Und dass sie da hinterher dann noch was drangehängt haben, was eigentlich auch nicht so ganz zu mir passt, sei ihnen nachgesehen. So redet Gott nicht. Da sprach der Herr zu Mose. Da steht in 2. Mose 32, wer das mal nachlesen will. Da sprach der Herr zu Mose, geh, steige hinab, denn dein Volk, das du aus dem Lande Ägypten heraufgeführt hast, hat sich verderbt. Ja, er sagt ihnen, sie haben sich ein goldenes Kalb gegossen. Und das, was sie jetzt noch hinterher machten, hat Gott gar nicht mehr in die Waagschale geworfen. Er sagt nur, sie haben sich verderbt. Das war das Urteil Gottes. Sie hinkten auf beiden Seiten. Das war ihr Zustand. Von denen, die Gott doch so mächtig erfahren hatten. Hinken auf beiden Seiten. Ein Beispiel, so steht es in der Bibel. Jetzt will ich zu der Gruppe kommen. Das ist das zweite Beispiel. Die sich eigentlich noch nie so für Gott entschieden hatten, aber wo genauso ein Zustand war. Da lesen wir in der Bibel, es steht in 2. Könige 17. Da war es so, als die Samariter entstanden, die entstanden dadurch, dass die Assyrer fremde Völker dort nach Samaria hingesetzt hatten, dort in dieses Land. Und es gab dann hinterher ein Mischvolk dort in Samaria. Aber diese fremden Völker, die wussten natürlich nichts von dem lebendigen Gott. Aber es steht in der Bibel, Gott sandte Löwen unter sie. Und dann haben die erkannt, halt, das ist sicher deshalb, weil wir kennen die Weise des Gottes dieses Landes nicht. Deswegen sind die Löwen hier. Es war natürlich ihre heidnische Vorstellung, nicht die Weise des Gottes dieses Landes, dass das der allmächtige Gott und der einzige Gott war, das war ihnen noch nicht so klar, aber so dachten sie. Gut, daraufhin sagte der König von Assyrien, dann schicken wir einen Priester dorthin. Von den Gefangenen in Assyrien schickten sie einen, der Priester des Landes dorthin. Der sollte nun die Bevölkerung lehren, dass sie sich auch entsprechend verhalten könnten, diesem Gott gegenüber. Nun, aber was ist dabei herausgekommen? Ich will es uns mal lesen. Die Sepharviter, das war einer dieser Volksstämme, die dort angesiedelt wurden in Samaria, verbrannten ihre Söhne im Feuer, dem Adrammelech und dem Anammelech, den Göttern von Sepharvaim. Das war ja furchtbarster Götzendienst. Haben ihre Söhne verbrannt als Opfer. Aber dann ging es weiter. Doch fürchteten sie auch den Herrn und machten sich aus ihrer Gesamtheit Höhenpriester, die für sie in den Höhenhäusern opferten. So fürchteten sie den Herrn und dienten zugleich den Göttern, entsprechend dem Brauch der Nationen, aus denen man sie gefangen weggeführt hatte. Was für ein Gemisch! Ja, das gibt's heute auch. Man möchte einfach beides. Man möchte sich doch nicht so richtig für Christus entscheiden. Man möchte auch das andere noch. Und so dient man auf der einen Seite der Welt und auf der anderen Seite kann man aber auch sehr wohl am Sonntag vielleicht recht fromm dastehen. Aber wisst ihr, das geht nicht. Das ist Hinken auf beiden Seiten. Mit solcher Unentschiedenheit kann niemand etwas anfangen. Was soll man mit solchen Leuten machen? Und solche Leute waren, aus solchen Leuten bestand das Volk Israel, als Elia vor ihnen stand. Und jetzt fordert er sie auf zur Entscheidung. Und das ist der Punkt 2. Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann folgt ihm nach. Wenn aber der Baal, dann folgt ihm nach. Ist das nicht eigentlich eine sehr einfache und klare Botschaft. Gott befiehlt dir nicht, dass du ihm nachfolgen sollst. Das ist freiwillig. Aber er sagt, entscheide dich. Folge mir nach oder folg der Welt nach. Folg Christus nach oder bleib, wo du bist. Aber nicht so ein Mischmasch. Man muss sich entscheiden. Seht, es heißt hier nicht, wenn der Herr Gott wäre, könntet ihr ihm nachfolgen. Oder wenn Baal Gott wäre, könntet ihr ihm nachfolgen. Ja, wenn das so wäre, dann könnte man ja eigentlich auch beiden nachfolgen. Warum eigentlich nicht? Nein, es heißt hier, wenn der Herr Gott ist, dann folgt ihm nach. Wenn Baal Gott ist, dann folgt ihm nach. Gott ist, oder? Er ist nicht. Und dazwischen gibt's nichts. Und dann hat Gott den Anspruch, dass man ihm ganz folgt. Und deshalb ist auch ein halber Christ ein ganzer Unsinn. Das funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Was hat der Herr Jesus gesagt? Niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Was ist denn mit Mammon gemeint? Damit ist gemeint der Luxus und der Reichtum, alles was darunter fällt. Und wisst ihr, das können wir ohne weiteres auch auf das Christentum oder auch auf den christlichen Wandel übertragen. Was fällt da alles drunter unter diesen Luxus und den Reichtum? Es ist eigentlich das Wohlleben, in dem man sich verlieren kann. Und ich denke, das ist eine Gefahr, die heute da ist. Es geht uns ja allen sehr, sehr gut. Und in einem solchen Wohlleben kann man sich verlieren. Es geht nur noch darum, es wird mehr und mehr zum Lebensinhalt, wo man seinen nächsten Urlaub verbringt. Das ist viel wichtiger als Gott. Ich habe nichts gegen einen Urlaub, um sich zu erholen. Ja, nicht, dass er mich dafür ein Extremist haltet, aber es ist doch die Frage, was unsere Richtung ist. Aber es ist immer nicht Lebensinhalt. Bitte, es ist doch kein Lebensinhalt. Aber mancher rettet sich nur von einem Urlaub zum nächsten. Und da muss man sich schon fragen, ob das zum Lebensinhalt wird. Ja, Spaß, ich muss Spaß haben. Wir leben heute in einer solchen Gesellschaft. Das sieht die Welt selbst, dass wir eine Spaßgesellschaft sind. Da brauchen wir nicht christliche Redner zu hören. Ja, da können wir, ich weiß noch, wie einst ein Lehrer in der Schule darüber einen Vortrag hielt, das also auch mit einflocht. Wir leben in einer Spaßgesellschaft, nur Spaß. Und wisst ihr, das schwappt gerade so in die Gemeinde Jesu rüber. Nur es dauert 10, 20 Jahre hinterher, ist dann die Gemeinde. Aber als ob dies dann das rechtfertigen würde. Wir brauchen Spaß. Er ist aber ein bisschen billig. Es war ja nun auch kein Spaß, als Christus am Kreuz für uns starb. Unter furchtbarsten Schmerzen, der uns erlöst hat von der Sünde. Man sucht die weltliche Anerkennung. Ja, das sind alles so Dinge, das spielt in diese Richtung. Oh, die Welt wird dich vielleicht anerkennen, wenn sie merkt, dass du einen klaren Stand hast. Vielleicht sagen sie zwar, das ist nichts für mich, aber alle Achtung. Er lebt doch seinem Glauben. Aber sie haben meist wenig Achtung, wenn man es vorne rum sagt und hinten rum sagen sie, schau ihn dir an. Nicht? Sie wissen nämlich immer, wenn du was verkehrt machst, das sagen sie dir vielleicht auch. Hör ruhig drauf. Sind oft gute Beurteiler, die Welt drumherum. Sie wissen manchmal plötzlich ganz genau, das darf ein Christ nicht. Ich habe von einer Person, die sich bekehrt hat und danach hat man sie wie selbstverständlich nicht darauf angesprochen, ob sie denn nun mit zum Karneval ging oder ob da läuft ja immer irgendwas nicht. Man hat sie gar nicht darauf angesprochen. Man wusste wohl, das passt nicht. In der Zeitung habe ich allerdings gelesen, dass ein hochrangiger Geistlicher gesagt hat, die Christen sind gute Karnevalisten. Es stand aber bei uns in der Zeitung ganz rechts unten in der Ecke auf der Titelseite. Und an diesem Ort stehen immer denkwürdige Dinge, so mehr zum Schmunzeln. Wer hat das dahingesetzt? Nun, der doch wohl weltliche Reporter. Das zeigt mir irgendwo die Einstufung dieser Aussage. Auf beiden Seiten hinken. Das ist nichts. Da kann Gott nichts mit anfangen. Da kann die Welt nichts mit anfangen. Und wenn wir dem Mammon in dieser Art und Weise, wie ich ihn jetzt auch mal geschildert habe, dienen wollen, dann sagt der Herr, das geht nicht. Man kann nicht zwei Herren dienen. Sobald wir anfangen, uns im Weltlichen zu verlieren, sehr wohl, das fängt klein an, ja, da könnte man sich über manches noch streiten. Aber sieh dich vor, es nimmt ständig zu. Und deshalb habe eine ganze Entscheidung für Christus. Wenn du ihm schon nachfolgst, ja, und wenn du ihm noch gar nicht nachfolgst, dann lass dich bitte nicht von solchen beeinflussen, von denen du denkst, naja, der kann ja auch noch so allerhand machen. Wenn das so ist, brauche ich mich eigentlich gar nicht richtig zu bekehren. So wie er ungefähr lebe ich ja jetzt auch schon. Da kommt nie was bei raus. Es kommt hinterher, wenn solche Menschen natürlich dann hinterher den Grundstock einer Gemeinde bilden, ja, die sich alle eigentlich gar nicht richtig bekehrt haben, dann kann natürlich auch da hinten in der Gemeinde das Gemeindeleben nicht viel anders aussehen. Das muss man ja auch einmal sehen. Ja, man muss sich entscheiden. Und der du davor stehst und dich noch nicht für Christus entschieden hast, sei gewiss, du musst dich entscheiden. So kommst du nicht hindurch. Eins wollen wir natürlich nicht machen. Wir wollen nicht hergehen und jemand drängeln. Sowas gibt's natürlich auch. wohl wissend, er muss sich entscheiden, fängt man an, ja, jetzt ist er schon dreimal in die Versammlung gekommen, jetzt willst du dich jetzt nicht auch mal langsam bekehren, lass das lieber sein. Also es könnte ganz gewaltige Fehlgeburten geben und die wollen wir nicht. Man muss sich selbst entscheiden, lass Gott an diesem Herzen wirken. Drängeln wollen wir nicht. Aber sehr wohl, derjenige, der vor der Entscheidung steht, sollte wissen, ich muss mich entscheiden. Gott sagt, was hinket ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so folgt ihm nach. Wenn nicht, dann folgt dem anderen nach, aber folgt doch einer Sache nach und nicht irgendwo so dazwischendurch. Das ist nichts. Also lasst er dieses Wort aus dem Lied wohlgesagt sein, ein volles, freies, ewiges Heil hat Jesus uns gebracht. Mein Herz, ergreife jetzt dein Teil, das völlig selig macht. Das muss man einmal ergreifen. Also, man muss sich entscheiden, ob man nun dem Herrn schon lange nachfolgt und es ist immer weiter nach unten gegangen. Ja, entscheide dich mal, willst du denn jetzt dem Herrn wieder ganz nachfolgen oder nicht? Und du, der du davor stehst und denkst, soll ich mich entscheiden oder nicht? Ja, du musst dich entscheiden. Du entscheidest dich sowieso, entweder oder. So, und diese Entscheidung hatte jetzt Elia dem Volk vorgelegt und hatte ihnen gesagt, wenn der Herr Gott ist, dann folgt ihm nach. Wenn aber Baal Gott ist, dann folgt ihm nach. Und dann Totenstille. So stelle ich mir das vor. Da kommt man eine Stecknadel fallen hören. Aber das Volk antwortete ihm kein Wort. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Da standen sie. Die einen haben vielleicht mit den Zähnen geknirscht. Die anderen haben vielleicht gedacht, eigentlich hat er ja recht. Aber was sollen wir denn jetzt tun? Das Volk antwortete kein Wort. Antwortest du auch kein Wort? Wenn du dich angesprochen fühlst, zu einem dieser beiden Gruppen zu gehören, die auf beiden Seiten hinken. Gott fordert von uns eine Antwort. Jesus starb am Kreuz für uns. Und dieser Tatsache gegenüber kann man nicht neutral bleiben. Kann man nicht sagen, nun ja, das erkenne ich ja an, aber ich werde doch so meinen Weg gehen, den ich gehen möchte. Was sagt der Herr? Er verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das ist Nachfolge. Ja, wir wissen ja sogar, dass es so weit ging, dass er zu einem sagte, folge mir nach. Und dieser sagte, lass mich zuvor meinen Vater begraben. Hätten wir Einwände gehabt? So ich nicht. Und was sagt Jesus? Lass die Toten ihre Toten begraben. Folge mir nach. Na, das heißt nicht, dass wir unsere Eltern nicht begraben sollen. Darum geht's ja hier nicht. Es ging aber darum, dass der Herr gesagt hat, folge mir jetzt nach. Und wisst ihr, da gibt's überhaupt keine Ausrede. Das heißt das eigentlich. Und wahrscheinlich, wenn er dem Herrn nicht direkt nachgefolgt wäre, wer weiß, was geschehen wäre dann. Das ist das Problem. Der Herr sagt, folge mir nach. Und da muss man ein Ja zu haben. So, und das Volk antwortete ihm kein Wort. Ja, da stand der Elia nun. Und wisst ihr, diese Zeit der Antwortlosigkeit ist gefährlich. Sie ist gefährlich für beide Gruppen, die ich genannt habe. Für die Lauen steht doch für sie gerade ein Wort in der Offenbarung. Kapitel 3, Vers 15, folgende. Ich kenne deine Werke, sagt Christus, dass du weder kalt noch warm oder heiß bist. Ach, was für ein Wunsch, dass du kalt oder warm wärst. Also, weil du lau bist und weder kalt noch warm, so werd ich dich ausspeien aus meinem Munde. Das sagt der Herr Jesus von denen, die auf beiden Seiten hinken. Das sind ja die, die weder kalt noch warm sind. Sie wollen alles mitnehmen. Das geht nicht. Können nicht alles. Geht einfach nicht. Entweder den Herrn oder wir gehen auf der anderen Seite. Ausspeien will er sie aus seinem Munde. Das sagt Christus von denen, die sich nicht richtig für ihn entscheiden wollen. Oder nachdem sie sich eben entschieden haben, wieder zurückgehen. Und das war ja die Gemeinde zu Laodicea, der sagte er ja dieses Wort. Ja, es ging ja so weit, dass er hinterher draußen vor der Tür stand. Aber dieses Wort will ich jetzt einmal für die andere Gruppe nehmen, die sich noch nie für Christus entschieden haben. Ja, obwohl das auch denen gilt, die lau geworden sind, wo Christus schon hinausgegangen ist. Da heißt es, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem werde ich eingehen und das Abendbrot mit ihm essen und er mit mir. Ja, das möchte ich jetzt mal besonders denen sagen, die immer noch davor stehen, ob sie sich denn für Christus entscheiden sollen. Sieh, er steht an der Tür und klopft an. Hast du denn sein Anklopfen schon gehört? Ich schätze schon, sonst wärst du ja nicht angesprochen. Er steht an der Tür und klopft. Willst du ihm denn nicht auftun? Erst dann kommt er hinein und will das Abendbrot mit dir essen. Und es ist gefährlich, ihn draußen stehen zu lassen. Wie heißt es in einem Lied? Sieh, der Tod kommt oft geschritten, schnell zu arm und reich. Doch er fragt und klopft nicht lange, dringt hinein sogleich. Aber Jesus wartet, wartet vor der Herzenstür. Endlich geht er traurig weiter. Oh, dann wehe dir. Ja, dann wirst du einst draußen stehen. Bittend lass mich ein. Händeringend wirst du flehen, doch zu spät wird's sein. Schnöder Sünder hast vergessen, wer einst klopfte, wer. Er, der einst um dich geworben, kennt dich dann nicht mehr. Dann ist die Tür verschlossen. Es gibt ein zu spät. Und deshalb ist es gefährlich, das hinauszuzögern mit der Entscheidung. Heute, wenn ihr seine Stimme höret, verhärtet eure Herzen nicht. Steht in der Bibel. Und jetzt der vierte und letzte Punkt. Das Volk antwortete kein Wort. Und ich weiß nicht, wie du antwortest. Aber ich will die letzte Frage stellen. Wie lange soll das noch so weitergehen? Wie lange hinket ihr auf beiden Seiten? Wie lange will man dieses Spielchen denn noch treiben? Vielleicht sagst du, ich bin noch zu jung. Ich muss noch 20, 30 Jahre warten. Dann sei vorsichtig. Wer weiß, ob die 20, 30 Jahre du überlebst. Willst du deinen herrlichen Eispalast nicht aufgeben? Das war die Kaiserin von Russland, die hatte sich, so las ich von Spurgeon, einen herrlichen Eispalast bauen lassen. Es war ja kalt dort in Russland im Winter. Ich kann mir schon denken, das muss fantastisch ausgesehen haben. Nicht? Wenn die Sonne dort hineinschien, vielleicht in die Türmchen, alles aus Eis, das irgendein fähiger Mann gemacht haben. Das funkelte und glitzerte, wunderbar, würden wir sagen. Das ist ein Bild wie für die Welt. Herrlich, wie damals der Teufel dem Herrn Jesus alle Reiche der Welt zeigte. Das war sicher fantastisch, was da zu sehen war. So auch dieser Eispalast, nicht? Fantastisch. Aber er hatte einen Nachteil. Es war furchtbar kalt in ihm. Und wenn sie nun da drin waren, dann haben sie wohl teilweise ein Feuerchen angemacht. Aber das mussten sie alsbald wieder auslöschen, sehr bald wieder auslöschen. Warum? Nun, sonst schmolz der Palast. Nun war man da drin, man wünschte, diesen Palast zu behalten. Man wünschte aber auch die Wärme des Feuers. Man wollte beides. Ging beides? Es ging nicht. Entweder Wärme und der Palast schmolz oder den Palast und man blieb in der Kälte. Ach, wisst ihr, das ist genau ein Bild für uns. Wir können nicht Christi Verdienst für uns in Anspruch nehmen wollen und gleichzeitig
das tun, was Sünde ist.
Bewusst darin verharren wollen. Das geht nicht. Wir können nicht beides. Wir müssen uns entscheiden. Wie lange willst du in deinem Eispalast nun bleiben und möchtest gern auch das Feuer hineinbringen? Wie lange noch? Du musst dich entscheiden. Aber die Freiheit hast du. Und diese Entscheidung legte einst auch Josua dem Volke vor. Der alte Josua, der für Gott gekämpft hatte, der mit ihm gegangen ist, legt am Ende diesem Volk zweierlei vor. Wieder das Gleiche. Er hatte einen guten Rat für sie. Er sagte: So fürchtet nun den Herrn und dient ihm in Aufrichtigkeit und Treue. Sie sollten die Götter wegtun, die schon ihre Väter, denen schon ihre Väter jenseits des Stromes gedient hatten. Also so fürchtet nun den Herrn und dient ihm in Aufrichtigkeit und Treue. Ein guter Rat. Den konnten sie nun annehmen, nicht? Den Herrn fürchten, das ist der Weisheit Anfang. Aufrichtigkeit, es ist dem versprochen, dem Aufrichtigen wird es Gott gelingen lassen. So ungefähr steht es in der Bibel. Und Treue, das ist das, dass man bei dem bleibt, für das man sich auch entschieden hat. Natürlich durch Gottes Gnade. Und das legte er dem Volk vor. Es war die eine Entscheidung, aber es gab auch noch eine andere. Und die hat er ihnen auch vorgelegt. Ist es aber übel in euren Augen, dem Herrn zu dienen, dann erwählt euch heute. Ach, wie kommt man dann auch noch wählen? Man könnte ja denken, man könnte nur zwischen Gott wählen und zwischen der anderen Seite. Hier kann man ja auch noch wählen, wie schön, würde vielleicht einer sagen. Dann erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt, entweder den Göttern, denen eure Väter gedient haben, als sie noch jenseits des Stromes waren, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ach, und ich möchte das jetzt mal noch mehr verallgemeinern. Oder, wir haben eine riesige Auswahlmöglichkeit, wenn wir dem lebendigen Gott nicht dienen wollen. Das hat verschiedenste Farben, das ungöttlich sein. Das neben dem Heiligen, da haben wir eine riesige Auswahl. Da können wir auch noch wählen. Aber wisst ihr, die entscheidende Wahl ist zwischen Christus und gerettet sein und dem ewigen verloren sein. Entweder wir folgen dem Herrn oder dem Widersacher unserer Seele. Das ist die entscheidende Wahl. Wollen wir es denn nicht so machen, wie es Josua machte? Er hat ihnen die Wahl vorgelegt, aber er hatte gewählt. Haben wir auch gewählt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Wenn das doch unsere Entscheidung wäre. Natürlich. In Gottes Gnade und seiner Kraft. Wir wollen nicht meinen, dass wir mit unserer Entscheidung wunders was bewirken könnten. Es ist die Gnade, die uns trägt, aber wir müssen doch Ja sagen. Und wenn wir das tun, wird er uns führen. Und warte nicht zu lange damit. Ich möchte noch eine kleine Begebenheit erzählen. Warte nicht zu lange mit der Entscheidung, dass du jetzt nicht mehr auf beiden Seiten hinken willst, sondern dem Herrn nachfolgen willst. Es war der Prinz Napoleon, es war der Sohn von Napoleon dem Dritten. Napoleon der Erste, der berühmte Napoleon, war der Onkel von Napoleon dem Dritten. Und davon eben der Sohn, der Prinz. Der ist damals, musste er dann auch mit in den Krieg, er hatte schon das entsprechende Alter. Und dann machten sie Rast und ein Offizier warnte ihn und sagte, er solle aufstehen, denn dieser Platz war gefährlich. Er warnte ihn, dass es sehr gefährlich wäre hier. Ach, sagte er, nur noch 10 Minuten. Konnte ihn nicht bewegen, dieser Offizier, diese 10 Minuten nicht auszukosten. In diesen 10 Minuten schlich sich ein Feind heran, so las ich in einem Buch, und brachte diesen Prinzen um. Er hat diesen Krieg nicht überlebt. Als diese Nachricht dann dem Kaiserhaus gebracht wurde und seiner Mutter, Kaiserin Eugenie. Und als sie genauer erfahren hatten, wie das vor sich gegangen ist, da sagte sie, ach, diese 10 Minuten, das war ein Prinzip ihres Sohnes. Er hatte immer den Wunsch gehabt, noch etwas um 10 Minuten zu verschieben. Wenn er abends ins Bett sollte, dann sagt er, ach, noch 10 Minuten aufbleiben. Und wenn er morgens aufstehen sollte, hat er gesagt, noch 10 Minuten liegen bleiben. Und hier hat er gesagt, noch 10 Minuten rasten, aber am verkehrten Ort. Und das hat ihn den Tod gebracht. Wir können sagen, was soll das? Was sollen solche Kleinigkeiten? 10 Minuten. Wenn der Herr ruft, sind 10 Minuten viel. Und deshalb ist es wichtig, ihm doch zu folgen wie Matthäus. Folge mir nach. Und was hat Matthäus gesagt? Noch 10 Minuten. Und er stand auf und folgte ihm nach. Möchte das auch unser innerer Grundtenor sein. Der Herr gebe uns Gnade. Amen. Ja, Vater im Himmel, wir bitten dich im Namen Jesu, lass uns dir mit unserem Willen folgen. Ja, wir wollen dir unseren Willen übergeben. Es ist nicht die Kraft unseres Willens, aber es ist doch die Entscheidung, einzuwilligen, dir nachzufolgen. Wie es in dem Lied heißt, ich habe eingewilligt, mein Weg sei mir durchkreuzt, es werde nie gebilligt, wozu das Fleisch mich reizt, durch Jesu Kreuz geschieden, von meinem eigenen Sinn zieh ich in tiefem Frieden durchs Leben froh dahin. Herr, lass das unser aller Teil sein und lass auch dieses Wort nicht verloren gehen, sondern durch deine Gnade Frucht bringen. Amen.